Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg am Universitätsspital in Zürich und im wunderschönen Spital Männedorf am Zürichsee. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern mit meinem kongenialen Moderatorenpartner. Zum einen dem niegelnagelneuen Professor Andreas Thalheimer.
Grüezi wohl zusammen, hallo.
Ah, Mundart auf dem Weg zur Einbürgerung. Und Tarik Abunay ist natürlich auch wieder da.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Und heute begrüßen wir euch aus einer Praxis, aus den wunderschönen Praxisräumlichkeiten der CAP, des Kompetenzzentrums für Ernährungspsychologie. Wir sitzen hier bei sommerlichen Temperaturen mit offenem Fenster, wenn ihr also im Hintergrund ab und zu mal romantisches Vogelgezwitscher oder Kindergeschrei gehört, dann liegt das daran, dass die Praxis in einem wunderschönen Wohngebiet in der Mitte von Zürich gelegen ist. Und wir begrüßen heute bei uns, um über wichtige Themen rund um die Ernährungspsychologie zu sprechen, zum einen Isabella Zädo.
Hallo.
Und Monika Hartmeier.
Hallo zusammen.
Und das ist natürlich nicht das erste Treffen, wie die geneigten Hörer unseres Podcasts wissen, sondern das zweite. Vor etwa 2 Wochen haben wir die erste Folge unseres Gespräches veröffentlicht. Damals haben wir uns über eure generelle Tätigkeit unterhalten und sind in dieser Dreiviertelstunde über so viel interessante neue Themen gestolpert, dass wir uns fest vorgenommen haben, die in den nun folgenden Folgen miteinander abzuarbeiten. Und eines der ersten Themen, über das wir damals gestolpert sind, ist das Thema des emotionalen Essens oder auch Emotional Eating. Worum geht's denn da? Isabella, vielleicht fängst du mal an.
Ja, also es beschreibt, das emotionale Essen beschreibt im Großen und Ganzen, dass Menschen nicht aus Hunger essen oder aus Lust, was ja auch ein weiterer guter Grund ist, zu essen. Es geht darum, dass Menschen aus emotionalen Gründen essen, weil sie das ganz früh wahrscheinlich schon verknüpft haben und auch gelernt haben, im Körpergedächtnis abgespeichert haben, dass wenn auf eine bestimmte Emotion gegessen wird, dieser Zustand des Gefühls sich zum Besseren verändert. Und wenn man das über das ganze Leben hinaus trainiert, dann wird das so zu einem Automatismus und manchmal auch gar nicht mehr so zu einem bewussten Prozess. Wir alle essen aus emotionalen Gründen. Also das ist nichts Außergewöhnliches oder Ungewöhnliches oder Abnormales. Aber die Häufigkeit und die Situationen, in denen man emotional isst oder emotional zu viel isst oder das Falsche isst, darum dreht es sich beim emotionalen Essen.
Ich wollte, danke, dass du das so schön erklärt hast. Ich wollte jetzt direkt da mal drauf reinspringen, weil ich persönlich natürlich auch immer mit Emotionen esse. Das ist ja gar nicht voneinander zu trennen. Also wird da irgendwie eine normale Situation, normales Verhalten pathologisiert, irgendwie ein Krankheitswert zugeordnet, der vielleicht gar nicht da ist? Kritische Frage, aber ich verstehe jetzt noch nicht so ganz genau, wieso emotionales Essen primär einen Therapieansatz nach sich ziehen muss.
Also gehen wir von einem ganz konkreten Beispiel aus. Wenn wir alle essen, weil wir zum Beispiel guter Laune sind, mit Freunden zusammensitzen und das Essen diese Situation noch ein bisschen schöner macht, dann ist das auch emotionales Essen. Das macht das Esserlebnis sinnlich, dieses Zusammensein macht es noch ein bisschen schöner. Also das ist auch mit Emotionen verbunden.
Klingt ja erstmal positiv.
Ja, genau. Ja. Und wenn aber das Gegenteil, wenn man alleine ist, so diese Einsamkeit dann auch auftaucht und diese Einsamkeit dann anstelle von Gesellschaft mit Essen gefüllt wird, dann kann das Essen eine stellvertretende Position einnehmen in Bezug auf die Gefühlsbedürfnisse. Und wenn das Essen dann an zu vielen Ecken zur Bedürfnisbefriedigung oder zur Emotionsbefriedigung eingesetzt wird, dann kann das ein richtiges Ausmaß annehmen, das sich dann mit der Zeit natürlich auch im Gewicht niederschlagen kann. Und dann gilt es, das genauer anzuschauen.
Tarek, darf ich dich jetzt mal direkt fragen als Betroffener der Erkrankung Adipositas und vor vielen Jahren Operierter, das wissen ja die geneigten Hörerinnen und Hörer auch zur Genüge. Kennst du das, was die Isabella jetzt gerade beschrieben hat, aus eigener Erfahrung?
Absolut. Also ich glaube, was du beschreibst, das ist einfach bei dem einen Bereich sind die Emotionen einfach nur Beiwerk. Nette Freunde, tolle Umgebung, Atmosphäre, all das. Und bei dem tatsächlichen emotionalen Punkten ist es, wenn das halt in den Vordergrund rückt, richtig? Wenn es so eine Art Ersatzbefriedigung ist vielleicht. Mhm. Also bei mir war es so. Ne? Wenn ich gefrustet war, dann habe ich mich hingesetzt, habe was gegessen. Ja, teilweise, wenn ich wusste, dass etwas im Kühlschrank ist, wo ich eine Emotion aufgebaut habe, das muss jetzt weg. Ja, auch wenn ich keinen Hunger habe und danach fühlt man sich wie so eine Art glücklich sein.
Ist es, also wenn ich das richtig verstehe, hat so ein bisschen was mit der Konsequenz oder dem, also einmal ist es mehr Konsequenz des Essens oder der Nahrungsaufnahme, die Emotionen, die ich damit verbinde, mit dem Umfeld, und einmal sind die Emotionen Ursache und bewirken überhaupt erst eine Nahrungsaufnahme, um diese Emotionen in irgendeiner Form ja, zu therapieren oder loszuwerden oder auf diese Emotionen zu reagieren. Ist das vielleicht der pathologische Teil?
Absolut. Und im zweiten Grad sicher das Ausmaß, wie häufig und welche Portionen und welche Nahrungsmittel dazu eingesetzt werden.
Was sind denn so klassische Emotionen, die du da in diesem Zusammenhang, an die du denkst? Also Kränkung nehme ich an, ja, in irgendeiner Form.
Also wir unterscheiden in drei emotionale Gruppen und die sind dann wieder unterteilt in verschiedene Emotionen. Die erste Gruppe hat mit allen Gefühlen zu tun, die in einer hohen inneren Anspannung verbleiben. Also Angst zum Beispiel ist ein Gefühl oder Stress oder Ärger. Das sind alles Gefühle, die mit einer hohen inneren Anspannung zu tun haben, wobei, wenn man dann isst, diese Anspannung im Körper und auch auf der seelischen Ebene sich sehr schnell ergeben. Das funktioniert aber nicht mit Brokkoli und Hüttenkäse, das funktioniert nur mit hochkalorischen Nahrungsmitteln, also dem sogenannten Comfort Food, alles was mit Zucker und mit Fett zu tun hat. Auf der anderen Seite ist genau das Gegenteil. Alle Gefühle, die mit einer tiefen inneren Anspannung zu tun haben, wie Langeweile, Müdigkeit, aber auch Trauer oder Einsamkeit, wenn über das Essen versucht wird, zu mehr Energie, zu neuer Lebenskraft, zu einem verschönten Moment zu kommen. Und auch das funktioniert relativ schnell. Also man kann eine Packung von der Lieblingsspeise nur schon öffnen und dann erhält sich dann meistens auch die Stimmung kurzfristig. Und die dritte Gruppe hat alles mit Defizitgefühlen zu tun. Viele sagen auch, ich habe so wie eine große innere Leere. Das kann ein Mangel sein an sozialen Kontakten, das kann ein Mangel sein an Lob oder an Selbstfürsorge oder Fürsorge im Allgemeinen, wo es relativ einfach ist, dann mit Nahrungsmitteln sich selbst zu belohnen. Das heißt, man kann mit Nahrungsmitteln sehr schnell einen unguten Gefühlszustand wieder neutralisieren und das funktioniert sehr schnell, sehr gut und ist abgespeichert als ein Vorgang, der sich bewährt und darum wiederholt sich der auch immer wieder und das Bedürfnis zu essen, wenn man traurig ist oder wenn man angespannt ist oder wenn man sich belohnen will, dann irgendwann automatisiert und nicht mehr bewusst abläuft.
Ja. Wir sprechen ja in unserem Podcast gerne auch mal über so datenbasierte Erkenntnisse. Das, was du jetzt so erzählt hast, Isabella, das scheint mir logisch und konklusiv zu sein, verständlich, nachvollziehbar. Aber gibt es tatsächlich auch publizierte Daten dazu? Welche Emotion ist denn mit welchem Essverhalten assoziiert? Ist jetzt der trauernde Mensch, ist der trauernde Mensch anders als der sich zurückgesetzt fühlende Mensch? Wie ist da so die objektivierbare Datenlage?
Das wurde untersucht, auch im deutschsprachigen Raum. Es gibt ein sehr spannendes Buch von Gisela Gnich. Und die hat das an einem Buffet und mit Menschen in verschiedenen Emotionsstadien untersucht. Und sie hat da wahrgenommen, dass Menschen, die in einer tiefen inneren Anspannung sind, natürlich Nahrungsmittel bevorzugen, die eher süß und weich und leise sind. Also so Creme, Eis, Kuchen, Kekse. Das geht sehr gut zusammen mit der Stimmung.
Also ich persönlich bin in der tiefen, wie sagst du, in einer tiefen
inneren Anspannung?
Immer nach dem Essen, als Nachtisch.
Ja, das ist die postprandiale Müdigkeit. Ja. Das ist nicht so. Aber wenn du traurig bist, dann wirst du kaum einen knackigen Apfel essen, der dann so kracht. So. Das passt nicht zu dieser Aha. inneren Stimmung. Hingegen hat man auch untersucht, wenn man Fernsehprogramm schaut, zum Beispiel ein Krimi oder aufgeregt ist, dann greifen viele Menschen zu Snacks, die knacken und krachen, weil man die Spannung auch über den Kiefer abarbeiten kann. Alles nachzulesen in diesem Buch über Hunger und Lust von Gisela Gnich.
Das probiere ich gleich mal zu Hause aus. Nee. Wenn ich doch, also wenn Fernseh gucken mit Kindern, ist ja immer qualitatives Hocherlebnis mit Chips, oder? Ich werde jetzt also versuchen, bei einem Krimi ihnen was Weiches anzubieten oder Chips und ich werde eine kleine Feldstudie machen mit Kontrollgruppe Joghurt oder so.
Also ist das auch die Antwort, warum es Popcorn und Nachos im Kino gibt? Die krachen ja auch.
Ja, aber am besten nicht, wenn es eine romantische Szene ist, wenn dann der Nachbar vor oder neben einem mit den Chips oder den Crisps so Lärm macht, dann stört das. Auch die Stimmung, die dann.
Also ich muss ja sagen, jetzt wo du diese drei verschiedenen Gruppierungen erwähnt hast, dass ich jetzt mal für mich denke, dass ich das mit der Nahrungsaufnahme im Griff habe, aber bei allen drei Gruppen durchaus Komponenten gesehen habe, in denen ich mich wiedererkannt habe. Jetzt würde ich mal daraus schließen, dass es ja nicht nur schwarz und weiß, sondern viele verschiedene Grauschattierungen gibt. Ab welcher Grenze oder ab welcher Definition spricht man denn davon, das ist jetzt pathologisch, das müssen wir mal miteinander bearbeiten und bis wann sagt man, das ist eigentlich noch normal? Monika, magst du darauf mal antworten?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, es ist dann ein Problem, wenn du darunter leidest, also wenn du einen Leidensdruck unter deinem Essverhalten verspürst, sei es, weil das Gewicht ansteigt, weil du dadurch deinen Diabetes nicht in den Griff kriegst, weil das vielleicht auch zu finanziellen Problemen führt, wenn du sehr viel Geld für Lebensmittel ausgibst. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und ich glaube, der zweite Unterschied, der für mich so ein bisschen der, oder das zweite Kriterium, was für mich den Unterschied zwischen einem gesunden emotionalen Esser oder einer gesunden emotionalen Esserin und einem pathologischen Essverhalten darstellt, ist, inwiefern hast du die Kontrolle darüber? Also ist es sehr impulsives Verhalten, wo du danach vor der leeren Tüte Chips oder der leeren Kekspackung sitzt oder stehst und denkst, was habe ich jetzt wieder getan? Oder ist dir vielleicht auch bewusst, ich esse diese Chips jetzt, weil ich einen schlechten Tag hatte und das ist jetzt okay in diesem Moment? Also wo ist so der, hast du die Kontrolle über dein eigenes Essverhalten oder fühlst du dich dem ausgeliefert?
Wie darf ich mir so ein Beratungsgespräch vorstellen? Jeder Klient, jeder Patient, jeder Betroffene, der zu euch kommt, ist ja in irgendeiner Art und Weise in eine dieser Kategorien einzuordnen. Das ist ja zwangsläufig so. Wir sehen uns alle in irgendeiner dieser Kategorien wieder. Wie erfasst ihr das, wo das Problem liegt? Kannst du das beschreiben, Monika, wie der Ablauf in so einem Beratungsgespräch bei euch ist?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir, oder ich kann nur für mich sprechen, dass ich in jedem Erstgespräch danach frage. Also ich frage ganz konkret, würden Sie sich selber als emotionalen Esser, als emotionale Esserin zeichnen? Und da gibt es dann sehr große Unterschiede, inwiefern sich die Person auch schon mit ihrem eigenen Essverhalten auseinandergesetzt hat. Also die einen sagen dann ganz klar, ja, auf jeden Fall, war ich schon immer und sind die und die Emotionen, aus denen heraus ich esse oder anders esse. Und andere sagen dann erstmal kategorisch, nein, das trifft auf mich überhaupt nicht zu, mag für gewisse Personen auch stimmen.
Kannst du das quantifizieren so ein bisschen? Wie viele deiner Patienten haben eine gute, naja, so eine Fähigkeit, sich selbst zu spiegeln? Ist das 50-50, die Hälfte emotional, die andere sagt, ich bin kein emotionaler Esser?
Nein, also der Anteil der emotionalen EsserInnen ist deutlich über 50%. Mhm. Ich würde sagen, so aus dem Bauch heraus, weiß nicht, wie Isabella das erlebt, hätte ich gesagt, 80-90% sagen mir beim Erstgespräch, ja, ich esse, aus emotionalen Gründen. Oder so bei der zweiten Frage, wenn ich dann nochmal ein bisschen genauer nachfrage, beispielsweise, wenn Sie sagen, ich esse abends nach dem Abendessen immer mal noch Süßigkeiten oder Chips und ich dann frage, ist es, weil Sie Hunger haben, weil Sie Lust darauf haben, dass wir dann sehr schnell darauf kommen, dass das auch emotionale Gründe hat.
Wobei es hohe Anforderungen sind, oder? Ich meine, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen vollkommen unabhängig jetzt von der Erkrankung Adipositas oder ihrem Essverhalten tatsächlich in der Lage sind, sich selbstkritisch so selber zu spiegeln, da würde ich mal sagen, da gibt es in der allgemeinen Bevölkerung, würde ich das nicht ähnlich hoch beziffern, wie du das jetzt genannt hast, oder? Also der Großteil der Leute ist dazu nicht in der Lage.
Ja, alleine weil die Worte fehlen, um das zu beschreiben.
Ja, und allein das muss man wahrscheinlich gelegentlich auch miteinander erarbeiten überhaupt, oder? Ich glaube nicht, dass jeder das gelernt hat, sich selber kritisch so zu hinterfragen, und das sind wahrscheinlich Reflexbögen, die sich über Jahre etabliert haben, aber nie kritisch hinterfragt worden sind. Und jetzt kommt ihr da um die Ecke.
Ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben auch eine Selektion von Patienten gut. Viele kommen schon mit dieser Erwartung, dass wir uns auf diese psychologischen Themen vom Essen fokussieren. Es gibt welche, die haben keine Ahnung, was sie bei uns erwartet, aber die meisten haben schon eine Erwartung, dass wir auch über Gefühle sprechen und auch Gefühle in Bezug auf Essen. Und da denke ich, kommt schon eine Selektion vom Patienten gut. Und dann haben wir im zweiten Schritt sicher auch noch ein Hilfsmittel, das wir sehr häufig anwenden, wo diese Essgründe beschrieben sind, auch mit den verschiedenen Gefühlen. Und im ersten Schritt kriegen Sie eine Beobachtungsaufgabe, wo Sie über 2-3 Wochen Ihre Essimpulse mal beobachten sollen. Und dazu auch noch eine ganz wichtige Information, dass Sie das probieren, wertefrei, neugierig mit sich selbst zu machen und nicht so nörgelig und abwertend in diesen Essgrundbeobachtung, damit Sie wie ein guter Freund, eine gute Freundin sich über die Schulter gucken können, was passiert, wenn ich zum Kühlschrank gehe. Ist das Hunger? Ist das Lust? Ist das eine Emotion? Und wenn es eine Emotion ist, welche Emotion? Und ja, das ist ziemlich anspruchsvoll. Und auch solche, die schon denken, sie wissen, was sie da erwartet, sind überrascht, wie schwierig es ist, diese dann zu identifizieren in diesem Moment.
Also ich persönlich glaube, die Quote ist hier deswegen so hoch, dass 80-90% mindestens sagen, ja, es gibt emotionale Gründe, da eure Zielgruppe natürlich auch sehr eingegrenzt ist. Also zu euch kommen ja Menschen, die sich mit dem Thema Adipositas, was sie betrifft, aktiv auseinandersetzen wollen und damit auch vorher schon begonnen haben. ich war zum Beispiel vor der Operation ja nie bei einer Ernährungsberatung. Wenn du mich gefragt hättest, gibt es emotionale Gründe, dass du isst, hätte ich gesagt, Quatsch, nee, gibt's nicht.
Ja? Mir schmeckt es einfach.
Genau, mir schmeckt es einfach oder ich habe Hunger. Ne? Ja. Fares hat immer gesagt, ich habe Hunger. Ja. Ne? Also ich glaube, bei euch, die Patienten, die haben schon so eine Art Vorbildung. Ne? Die sind.
Und gibt es denn trotz dieser Vorbildung, trotz dieser Selektion eurer Patienten, die hierher kommen, Leute, die darüber gar nicht so reden wollen, die einfach abstreiten, dass da irgendwelche emotionalen Gründe eine Rolle spielen? Vielleicht auch Sorge, dass da irgendwelche Schubladen aufgemacht werden, die gerne zubleiben sollen?
Ja, das gibt's auf jeden Fall.
Was macht ihr mit denen?
Da ist dann die Arbeit am Beziehungsaufbau einfach sehr wichtig. Also ich glaube, häufig spürt man das vielleicht dann trotzdem im Erstgespräch, so, ah, da könnte noch irgendwas sein, aber da ist vielleicht viel Scham auch noch dahinter. Und ich meine, die kennen mich ja nicht, die kommen zu mir in ein Beratungsgespräch und ich stelle doch auch sehr intime, sehr persönliche Fragen. Und dann finde ich das auch nachvollziehbar, wenn die mir das nicht in den ersten 45 Minuten das erzählen wollen oder ihr Intimstes auch offenbaren möchten. Und da ist so diese Beziehungsarbeit, die wir auch leisten, glaube ich, sehr wichtig. Also Vertrauen gewinnen von den KlientInnen, auch sie abholen, woran möchten sie denn arbeiten, worüber möchten sie sprechen. Und dann nach ein paar Gesprächen, wenn so diese Beziehungsebene einigermaßen stabil ist, dann kann man solche Themen dann nochmal ansprechen oder häufig kommt es dann auch von alleine.
Gibt es auch Leute, beziehungsweise Leute, gibt es auch Patientinnen und Patienten, die froh sind, dass sie jetzt endlich mal darüber reden können? Also ich glaube, das ist, also würde ich erwarten, dass es die Gruppe auch gibt, oder? Die, ach Gott sei Dank, endlich fragt mich mal einer und endlich kann ich darüber mal sprechen.
Total. Also das erleben wir immer wieder und ich finde, das sind immer auch total schöne Momente zum einen, zum anderen auch sehr frustrierend, vor allem auch für die betroffenen Klientinnen, die schon so einen langen Weg zurückgelegt haben, x Ernährungsberatungen besucht haben, Diäten ausprobiert haben und so das eigentliche Thema kam nie auf den Tisch. Und wenn sie dann hierher kommen und das kommt schon beim Erstgespräch, ist das Thema, das sind häufig auch sehr emotionale Momente, wo die Klientinnen dann in Tränen ausbrechen und weinen und dann auch sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, jemand versteht, was in mir vorgeht.
Wenn dann mal solche Themen auf dem Tisch sind, muss man ja mit denen auch arbeiten. Also es gibt ja den alten Spruch auch bei Psychotherapeuten, Psychiatern, kann zwar einen Deckel abschrauben, aber irgendwie muss man den Deckel auch wieder draufkriegen. Also ihr könnt ja die Klientinnen hier nicht quasi demaskieren. Und sie sind dann destabilisiert, weil plötzlich jemand über Emotionen redet, über die nie jemand gesprochen hat. Und dann lasst ihr sie ganz alleine weiterziehen. Wie geht das weiter? Sagen wir mal, wir konstruieren einen Fall und ihr stellt fest, hier ist ein ausgeprägtes Maß an emotionalem Essen pathologisch und das hat bestimmte Gründe, die sehr intim sind. Was weiß ich. Missbrauchserfahrungen oder irgendwelche dunklen Geschichten in der Vergangenheit und die kommen plötzlich zutage. Wie geht ihr damit um?
Das passiert natürlich relativ häufig, muss ich sagen, dass wir das ja nicht im Vorhinein wissen, wie groß das Ausmaß an emotionaler Verletzung auch war. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir uns als psychologische Berater ansehen und nicht als Psychotherapeuten und auch nicht als Psychiater. Und da arbeiten wir in einem sehr engen Netzwerk mit Psychotherapeuten, das ist gleich hier um die Ecke, in einem Ambulatorium, wo wir sehr eng zusammenarbeiten und diese Leute auch sehr schnell einen sehr guten Therapieplatz kriegen, wenn bei uns etwas zutage kommt, das sie selbst nicht bearbeiten können und unsere professionellen Grenzen überschreitet. Das ist uns ganz wichtig im CAP, dass wir auch da unsere Begrenzungen sehr gut wahrnehmen und wir können nicht vor allem eben missbräuchliche Grenzüberschreitungen behandeln. Wir können auch nicht, zum Beispiel Traurigkeit ist auch so ein gutes Beispiel, zu unterscheiden, wann ist ein Mensch häufig traurig oder häufig verstimmt und, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, missbraucht das Essen zur Stimmungsregulation und wo ist eine pathologische Depression im Hintergrund, die behandelt gehört?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass ganz klar die professionellen Grenzen, die Kompetenzgrenzen auch erkannt werden und entsprechend zügig und zielgerichtet reagiert wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch wie man dann therapeutisch weiter vorgeht, oder? Also wie wird denn so ein Thema dann angegangen? Also wenn man jetzt so 2, 3 emotionale Baustellen identifiziert hat und dann einen Zusammenhang mit dem Essverhalten hergestellt hat, wie sieht, ich meine, die Erkenntnis hilft sicherlich, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber dann das im Alltag umzusetzen und dauerhaft umzusetzen, das würde mich interessieren. Ich meine, wir sind natürlich Chirurgen, wir erkennen ein Problem, was in der Regel einen unmittelbaren Handlungsauftrag nach sich zieht und nachdem wir das Problem dann gelöst haben, ist das Problem häufig auch einfach gelöst. Ich nehme an, dass es bei euch nicht ganz so einfach ist, aber irgendwie werdet ihr den Erfolg ja auch messen. Also wenn jemand aufgrund des Übergewichtes zu euch kommt und ihr erarbeitet dann gemeinsam ein emotionales Muster, was zu einem pathologischen Essverhalten beiträgt, dann wäre ja die therapeutische Erwartung, dass dann bei einer erfolgreichen Therapie sich auch das Gewicht in irgendeiner Form ändert.
Das ist eben dann nicht zwingend das Ziel. Also da geht es dann auch darum, wenn das auf den Tisch kommt, wenn wir dieses emotionale Essen erkennen, je nach Ausprägung auch von diesem emotionalen Essverhalten, dass es dann auch wichtig ist, das Ziel neu zu bestimmen. Weil was häufig oder was nicht funktioniert, ist zum einen emotionalen Essverhalten zu arbeiten, ganz konkret, und den Fokus aber auch ganz stark auf der Gewichtsreduktion zu haben. Also weil die Behebung dieses emotionalen Essverhaltens oder da selbstfürsorglich mit sich selber umzugehen und andere Strategien zu finden, ist die Voraussetzung, um dann an der Gewichtsreduktion zu arbeiten. Aber wenn das Thema Gewichtsabnahme so extrem im Vordergrund steht und eine sehr restriktive Ernährung gelebt wird oder versucht zu praktizieren, dann fördert das unter Umständen das emotionale Essverhalten und führt dann auch zu einer ausbleibenden Gewichtsabnahme oder sogar zu einer Gewichtszunahme weiter.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Vorstellung von vielen Patienten und Klienten, die hierher kommen, ja eine ganz andere ist. Die wollen eine Ernährungsberatung und kennen ja dieses Thema Ernährungsberatung, Ernährungsumstellung auch zum Zwecke der Gewichtsreduktion aus vielen, vielen Jahren ihrer eigenen Geschichte. Wir haben das letzte Mal ja schon auch darüber gesprochen, dass viele Patientinnen und Patienten, die von Adipositas betroffen sind, mutmaßlich die eigene Vorstellung haben, dass sie sich sehr, sehr gut mit Ernährung auskennen, sie eigentlich genau wissen, was sie zu tun haben und das so ein bisschen hier abfrühstücken wollen. So nach dem Motto, es ist notwendig, also mache ich die Therapie im CAP, weil es halt gewünscht ist und habe das Ziel, hier dann zur Operation zu kommen. Das, was ihr jetzt hier die letzten Minuten gesagt habt, klingt aber ganz anders. Das klingt wie harte Arbeit an Dingen, die tief verschüttet sind, versteckt sind und nicht an die Oberfläche sollen. Ist das nur eine Vorstellung von mir oder ist das die Realität, dass viele Klientinnen, Klienten, Betroffene von der Erkrankung Adipositas die Aktion hier unterschätzen? Und auch den Impact, den Einfluss, den diese Therapie dann hat auf ihr Leben, unterschätzen.
Also vielleicht dazu 2 Dinge. Ich glaube, dass Sie die Vorstellung haben, dass es leichter sein wird, das Essverhalten umzustellen, dass es einfacher ist, so leichter im Sinn von einfacher ist, das umzustellen und dass dann automatisch eine große Gewichtsabnahme zur Folge hat. Und das ist ja natürlich nicht so, das wissen wir alle, auch wenn jemand sich sehr gut ernährt und den Lifestyle gut pflegt, ist ja die Gewichtsabnahme, je nachdem in welchem Gewichtsbereich das man ist, sehr begrenzt. Und dann wird der Körper gegenregulieren mit Hunger und Lust und wieder mehr essen. Also davon abgesehen, glaube ich, müssen wir, wie Monika das gesagt hat, zuerst unterscheiden, kommen Sie, weil Sie das Essverhalten in den Griff kriegen wollen oder kommen Sie, weil Sie stark abnehmen wollen. Und das, also auch wenn sie sich für eine Gewichtsabnahme oder eine bariatrische Chirurgie entscheiden, heißt das nicht, dass wir dann nicht am emotionalen Essen arbeiten werden. Also viele denken, es ist eine Entweder-oder-Entscheidung. Ich gehe in die ernährungspsychologische Beratung oder ich lasse mich operieren. Und so einfach ist das ja nicht. Es ist eben eine, das eine bedingt das andere und umgekehrt. Also je nachdem, wie ausgeprägt das Übergewicht ist, und da kommen natürlich viele zu uns mit BMI 35, 40, 50, die eine Binge-Eating-Störung haben, die dann das emotionale Essen sehr ausgeprägt praktizieren. Und da können wir durch die Essverhaltensänderung nie und niemals durch diese emotionalen Veränderungen eine Gewichtsabnahme von 50 Kilo erwirken. Das wird nicht passieren. Und dann sind die Leute häufig enttäuscht oder ein bisschen ungeduldig. Ich glaube, das sind mehr die Gefühle, die wir dann antreffen, dass die Leute sich das einfacher vorstellen und schneller vorstellen, als es dann effektiv einen Effekt, einen messbaren oder spürbaren Effekt im Körpergewicht zeigt.
Ja, ich finde das hochinteressant, muss ich sagen. Ich würde gerne nochmal nur sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Also Ziel wäre es, im Kontext vom emotionalen Essen diese Muster zu erkennen, gemeinsam miteinander zu erarbeiten, um aus diesem Anspannungsverhältnis zum Essen herauszukommen. Das führt nicht zwangsläufig dazu, dass man auch Gewicht abnimmt, und das wäre auch gar nicht das primäre Ziel, und das kommuniziert ihr dann auch mit den Patienten. Das hat für mich dann zwei Implikationen. Erstens, es braucht je nach Ausprägung der Adipositas sicher eine zusätzliche Therapie. Die Frage ist nur, das wäre die zweite Implikation, was ist der richtige Zeitpunkt für die Therapie? Ist es schlau, ohne das Thema emotionales Essen miteinander angeschaut und gut bearbeitet zu haben, zum Beispiel einen bariatrischen Eingriff zu machen? Oder erhöht der Therapieerfolg vor einem bariatrischen Eingriff vielleicht sogar die Anspannung der Patienten im Umgang mit dieser Therapieform?
Also, und da ist es nochmal wichtig, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzufinden. Es ist wichtig abzuschätzen, wie pathologisch dieses emotionale Essverhalten ist. Also wenn es sehr ausgeprägt ist und sehr schwierige Gefühle mit Essen bearbeitet wird, dann laufen Patienten Gefahr, durch einen bariatrischen Eingriff oder auch durch die Medikamente, die man zum Abnehmen spritzen kann, dass sie dann nicht essen können und dann die Stimmung sehr schlecht, sehr schnell kippen kann und in einen Bereich geht, wo dann zum Beispiel eine Depression sehr viel spürbarer oder schneller spürbar wird, und das benötigt dann eine zusätzliche Unterstützung. Also es kommt auf den Grad der Pathologie des Essverhaltens drauf an.
Du hast jetzt angesprochen, dass bariatrische Chirurgie emotionales Essverhalten verändern kann, dann nämlich, wenn der Akt des Essens so nicht mehr funktioniert, um irgendeine Form der Emotion zu stabilisieren, auszugleichen oder in irgendeiner Art und Weise zu modifizieren und zu verändern. Würdest du sagen, bariatrische Chirurgie verändert emotionales Essen immer?
Ja. Gerade heute Morgen habe ich einen Patienten gesehen, der gesagt hat, oder wir fragen die Patienten immer nach der ersten Beratung, in der ersten Beratung nach einem bariatrischen Eingriff, vermissen sie das Essen? Oder ist es eine Entlastung für Sie, dass Sie nicht mehr so häufig ans Essen denken, weniger Hunger haben, weniger mit dem Essen beschäftigt sind? Und es gibt beide Seiten. Und es ist nicht vorhersehbar für uns, auch wenn wir das im Vorhinein besprechen. Die können nicht sagen, wie sich das Essen nach dem bariatrischen Eingriff verändern wird. Einige sagen, ich bin super froh, Essen interessiert mich überhaupt nicht mehr. Und andere, die vermutet haben, dass das eine Entlastung wird, sagen, jetzt erst bemerke ich, wie häufig ich Essen zur emotionalen Regulation eingesetzt habe und das vorher eben so automatisch abgelaufen ist, dass sie das gar nicht wahrgenommen haben.
Also es gibt keine Muster präoperativ, also vor der Operation, die darauf rückschließen lassen, wie der Patient sich nach der Operation im Hinblick auf sein emotionales Essverhalten fühlt.
Genau, das ist meine Erfahrung.
Ja, das ist total interessant, gell? Also, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es da genug Untersuchungen auch gibt, ja, auf wissenschaftlichem Niveau, sage ich jetzt mal, um da Rückschlüsse zu ziehen. Weil das wäre ja schon wichtig, auch Parameter, also irgendwelche Merkmale vor der Operation zu identifizieren, die einen Prognosewert für die Zeit nach der Operation haben.
Das stimmt, das wäre eine große Untersuchungslücke. Und leider wirklich, wir arbeiten häufig auf unseren Erfahrungswerten, weil es noch wenig Untersuchungen dazu gibt. Ich habe einmal mit einem Psychiater zusammengearbeitet, der hatte eine spannende Theorie. Er hat gesagt, man kann es nicht voraussagen, wie sich das Essverhalten, wie sich die Psyche, die Stimmung nach der Operation verändern wird. Wichtig ist aber, dass diejenigen, die in einer instabilen Situation sind und psychisch nicht ausgeglichen wirken, dass die in einer guten psychotherapeutischen, psychiatrischen Begleitung sind, schon vor der Operation. Dass man das begleiten kann und, falls es kippen würde, sie schon eine Anlaufstelle haben und nicht wartet, bis es so schlecht ist und dann müssen sie noch lange auf einen Therapieplatz warten, dass sie dann Gefahr laufen, psychisch instabil zu werden.
Jetzt noch einmal eine Frage so aus meiner Brille heraus. Ja? Also für mich war Ernährungsberatung immer Gingong, ess eine Scheibe Vollkornbrot und eine Gurke und dann wird das schon. Und Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Ne? Also so habe ich immer Ernährungsberatung wahrgenommen.
Ja? Das ist schon ein paar Jahre her, oder?
Ja, oder ne, dass man vielleicht noch sagt, abends Haferschleim ist auch ganz gut. Ne? Aber dann war Ende. Was ihr uns aber jetzt darstellt und auch schon im ersten Teil, das ist ja im Grunde genommen, das ist ja bei euch so viel mehr. Also ihr fungiert ja quasi als Hub, wenn man so das sagen möchte. Also ihr arbeitet mit Psychologen, mit Chirurgen, mit allen möglichen. Kann man sagen, ist das generell so in der Schweiz oder in Deutschland, Schweiz und Österreich? Oder habt ihr damit ein Alleinstellungsmerkmal? Was hört ihr von anderen
Patienten? Jetzt traut sich keiner mehr hier antworten.
Nein, was hört ihr? Ihr hört ja draußen.
Also ich würde definitiv sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal des CAP ist. Dafür steht ja auch der Name Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie. Und dass wir uns da schon deutlich abheben von den meisten ErnährungsberaterInnen. Ich würde nicht sagen, wir sind die Einzigen, die das so machen. Aber ich würde sagen, wir gehören zu den ganz wenigen, die das so machen und die auch zu den Schwerpunkt auf diesen ernährungspsychologischen Themen eben haben.
Aber man kann auch sagen, der Patient kann ruhig diese Erwartungshaltung haben, generell, wenn er zu einer Ernährungsberatung geht, dass er allumfassend betreut wird?
Eigentlich schon. Also bei mir ist es jetzt noch nicht so lange her, dass ich mein Studium abgeschlossen habe und wir hatten da schon auch Psychologie-Module, auch so therapeutische Inhalte, aber natürlich nie diese ernährungspsychologischen, also diese Bandbreite, die wir hier auch am CAP haben, das kommt in der Ausbildung oder im Studium der ErnährungsberaterInnen, so wie ich es noch erlebt habe vor 5 Jahren, definitiv zu kurz. Es ist ein Teil der Ausbildung, aber nie so breit und so tief, wie wir es hier haben.
Ja, da würde ich jetzt aber, bevor wir uns jetzt alle umarmen und unseren Namen tanzen, nochmal kritisch in die Runde fragen. Gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, die Erkrankung Adipositas anzuschauen, oder? Ganzheitlich, psychologischen Hauptaspekt, aber es gibt eben auch den physiologischen und die ganzen Komplikationen, die häufig mit der Erkrankung Adipositas einhergehen. Und die haben ja auch eine Therapieberechtigung, das muss man ja einfach sagen. Also für den Patienten selber, aus kosmetischen Gründen, aber auch sozioökonomisch ist das einfach wichtig, weil die der ganzen Gesellschaft viel kosten. Wo zieht man denn die Grenze? Also nur an dem emotionalen Essen zu arbeiten, mit dem Ziel, man fühlt sich dann deutlich besser beim Essen, ist aber immer noch übergewichtig und hat alle Komplikationen, kann es ja auch nicht sein. Und auch ein Patient, der möglicherweise über Essmuster verfügt, die jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für einen bariatrischen Eingriff sind, hat ja das Recht, trotzdem auf die aktuell erfolgreichste oder, sag ich mal, die Therapie mit dem größten Aussicht auf Erfolg. Ab wann, wo entscheidet man ja, OP, ja oder nein, OP? Also wo zieht ihr die Grenze? Auch, also meine Sicht der Dinge ist, ja, das ist eine chronische Erkrankung, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Eine chronische Erkrankung braucht eine chronische Therapie und eine chronische Therapie hat Nebenwirkungen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und wenn wir diese Nutzen-Risiko-Analyse machen, solange der Nutzen überwiegt, sind die negativen Nebeneffekte auch tolerabel und die können dann eben auch die Auseinandersetzung emotional mit dem Essen betreffen. Wo zieht man da die Grenze? Ich hätte Mühe damit, wenn jemand, der ein BMI von 50 hat, über Jahre versucht, gemeinsam emotionale Essmuster miteinander zu identifizieren und die zu bearbeiten und der Diabetes und der Bluthochdruck und Schlafapnoe und eine reduzierte Lebenserwartung und man gibt ihnen dann nicht frei für die Chirurgie. Ich glaube, das ist so meine Frage. Ab wann sagt man, ja gut, also auf geht's?
Also ich kann nur von mir sprechen. Ich bin sicher eine Beraterin, die eher früher in die Abklärung schickt als später. Meistens sind es so, dass die Patienten dann ein bisschen überrumpelt sind oder auch die zuweisenden Hausärzte, dass sie sich fragen, jetzt habe ich sie in die ernährungspsychologische Beratung angemeldet, warum sprechen sie jetzt über Bariatrie? Und da beziehe ich mich natürlich auf den Adipositas-Konsensus, der klar vorgibt, wo es sinnvoll ist, eine bariatrische Operation in Erwägung zu ziehen und dann auch diese Vorabklärungen zu machen. Ich glaube, wir in unserer Praxis sind eher die Ersteren, die den Vorschlag machen und die Patienten und die Zuweiser dann ein bisschen Überzeugungsarbeit brauchen, dass sie sich diesen Schritt auch zu überlegen. Weil eben da, wie wir das vorher schon besprochen haben, eine falsche Erwartung liegt, dass wenn sie das Essverhalten verändern, automatisch eine große Gewichtsabnahme zur Folge hat. Und das stimmt definitiv nicht.
Naja, es ist wahrscheinlich so wie sehr, sehr häufig in der Medizin. Es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und ich denke, dass ihr, hoffe ich zumindest, ein gutes Gefühl dafür habt, wann andere Formen der Therapie additiv, also dazu noch gezündet werden müssen und wann nicht.
Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Also ich habe jetzt zwar nur die bariatrische Chirurgie erwähnt, aber es gibt ja natürlich auch die medikamentösen Behandlungen, die man dort additiv dazu nehmen kann. Es muss ja nicht immer gleich das Messer sein. Mir war es nur wichtig herauszuführen, ab wann es eine zusätzliche Therapie braucht.
Darf ich nochmal eine persönliche Frage stellen? Ihr beschäftigt euch ja jetzt Tag ein, Tag aus mit emotionalen Essmustern, mit emotionalen Problemen auch im Zusammenhang mit Essen. Wie beeinflusst das denn euer eigenes Essverhalten?
Gute Frage.
Wie ist das so, Monika, sag mal, spontan? Hast du ein emotionales Essverhalten und ist das kommst du damit zurecht? Ist das okay? Wenn es zu intim ist oder zu weit geht, sagst du Bescheid. Aber ich meine, wir hatten das letzte Mal schon auch ein bisschen über Markus und mein Essverhalten gesprochen und so ein bisschen erzählt, weil das natürlich wahnsinnig interessant ist, da plötzlich Begrifflichkeiten dafür zu hören, was wir tagtäglich verspüren. Also meine Frage ist, welchen Impact, welchen Einfluss hat das, was ihr tagtäglich macht, auf euer eigenes, persönliches und privates Essverhalten?
Also um es auf den Punkt zu bringen, ja, ich bin definitiv auch eine emotionale Esserin gelegentlich. Und die Arbeit hier hat mein Essverhalten oder meine Beziehung zum Essen aber insofern auch sehr positiv beeinflusst, dass ich vor allem auch sehe, was diese Restriktion mit dem Essverhalten und den Menschen macht. Also dieses sich einschränken, sich kasteien mit Diäten, Kalorien zählen, nichts essen, was auch immer, dass ich da viel, viel entspannter auch geworden bin. Und wenn ich dann eben auch mal im Stress Schokolade esse, dass ich mich dann dafür nicht verurteile, sondern mir ist das dann meistens auch bewusst so, das esse ich jetzt aus emotionalen Gründen, aber das ist jetzt auch okay und das brauche ich jetzt. Also ja, insgesamt hatte das einen sehr, sehr positiven Einfluss auf mein Essverhalten.
Ja, und ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich, weil ich eine Genuss- und eine emotionale Esserin bin, schon immer war, in diesem Beruf gelandet bin, weil mich das einfach auch interessiert und weil ich das so spannend finde und weil ich das aus meinem eigenen Leben so gut kenne. Und ich finde, wenn wir eben in der Ernährungsberatung mehr über das Essen sprechen und nicht nur immer über Kalorien und Kohlenhydrate, sondern über Speisen und diese Sinnlichkeit, die Speisen mit sich bringen, dann sind wir beim ursprünglichen Thema, was Essen eben mit sich bringt. Und ich glaube, darum liebe ich meinen Beruf nach wie vor und das spüren auch unsere Patienten, die hier sind, dass wir eine Beziehung zum Essen haben und dass wir auch unsere eigenen Erfahrungen mit in unsere Beratungen legen und so wird es echt und so wird es auch so erfahrbar dann in den Beratungen. Und ich glaube, das ist Voraussetzung, wenn man ernährungspsychologische Beratung machen will, dann muss man selbst sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, sonst geht's nicht.
Ja, ich war ja schon erfreut zu sehen, als ich hier in die Praxisräume gekommen bin, dass da überall so kleine Tüten mit Schokosnacks und Süßigkeiten rumstehen.
Müsst ihr gucken, die sind nachher alle weg.
Die sind alle weg. Auch als Ausdruck so ein bisschen von intuitivem Essen und man gönnt sich auch mal was und das tut sicherlich keine Not.
Also ein Kommentar noch. Das Tragische ist ja, wenn ich auf das zurückgehe, was du vor 4-5 Minuten gesagt hast, dass die Anbindung nach einer Operation psychiatrisch ja fast wichtiger ist als das präoperative Screening, weil dann, wenn die Veränderungen stattfinden, man ja Unterstützung braucht, um sie zu moderieren. Man liest immer nur, aber erleben muss man sie und dabei braucht man Hilfe. Aber das sieht unser System ja häufig gar nicht vor. Es ist ja immer noch so, dass dieses ernährungspsychiatrische Gespräch so ein Nadelöhr ist. Zum einen, weil es schwer ist, Termine zu bekommen. B, weil es wenig Kolleginnen und Kollegen gibt, die das anbieten, weil die sprechende Medizin einfach sensationell untervergütet ist, würde ich mal sagen. Aber wenn die Patientinnen dieses Nadel hinter sich gebracht haben, kommt die Operation, dann kommen die ganzen somatischen Mediziner. Aber die sprechende Medizin ist da unterrepräsentiert und das System sieht es eigentlich nicht vor und ist eigentlich nicht gut. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, so wie ihr das beschreibt, ja, ein Qualitätsverlust und möglicherweise auch ein wichtiger Beitrag zum schlechteren Outcome nach whatever Therapie wir machen, medikamentös oder chirurgisch, was ja eigentlich sehr bedauernswert ist. Also hoffen wir mal, dass ich irgendwo jemanden findet, der Policymaker ist oder Stakeholder bei den Krankenversicherungen, der das jetzt hört. Oder vielleicht ja sogar Politiker, jemand aus dem Bundesrat. Aber irgendjemand, der da Einfluss hat und das realisiert, weil das ist ein echtes Problem. Das betrifft natürlich nicht nur Adipositas, aber die sprechende Medizin generell ist nicht gut abgebildet, muss man sagen. Und das noch als Abschlussstatement finde ich noch ganz wichtig. Ich würde mir erlauben, diese Episode hier zu beenden. Natürlich nicht, ohne mich ganz herzlich bei Isabella und Monika für diesen wahnsinnig wichtigen Input zu bedanken. Sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben und über Themen rund um die Ernährungspsychologie gesprochen haben. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für das tapfere Durchhalten. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Tarek, das war dein Teil.
Bevor die Hörerinnen und Hörer jetzt wegschalten, eine ganz persönliche Bitte von uns dreien. Wir haben die Plattform deutlich ausgeweitet. Das heißt, ihr findet uns jetzt auch bei RTL Plus, bei Amazon, ihr Music, ihr findet uns bei Audible. Überall findet ihr uns jetzt. Und jetzt wäre es besonders wichtig, dass ihr eine Rezension hinterlässt. Wenn euch die Folge oder generell dieses Format gefällt, dann bitte, bitte, jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt, das zu bewerten.
Bitte. Ich wünsche euch allen guten Appetit. Gehen wir was essen.
Ja, tschüss, das ist eine gute Idee.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.